Es gibt einmal die Psychostimulantien, beispielsweise bei ADHS. Das Ritalin ist da ein bekannter Markenname. Methylphenidat ist die Substanz, die dahinter steht. Antidepressiva werden nicht nur, aber auch natürlich bei Depressionen eingesetzt. Stimmungsstabilisierer, wie der Name sagt, beispielsweise bei Manien oder auch bei bipolaren Störungen, also die eben schwanken zwischen Depression und Manie, also zwischen herabgestimmt und zwischen heraufgestimmt. Dann gibt es die Antipsychotika, das ergibt sich im Grunde schon aus dem Namen, Synonym Neuroleptika. Hier sind eben Medikamente vertreten, die bei Psychosen, aber nicht nur, eingesetzt werden. Schizophrenie wäre hier oder auch der Wahn eine Erkrankung. Schlaf- und Beruhigungsmittel, auch hier sagt der Name vieles, Beruhigungsmittel, beispielsweise Benzodiazepine, sehr gut wirksame, aber auch sehr schnell abhängig machende bei beispielsweise Angststörungen. Dann gibt es die Antidementiva, das ist eine Gruppe von Medikamenten, von ganz verschiedenen Medikamenten, die entweder eine Demenz verzögern sollen, zum Teil auch können oder eben bei Begleiterscheinungen der Demenzerkrankung eingesetzt werden können. Denn da gibt es ja noch andere psychische Störungen, die zu der eigentlichen Merkfähigkeitsstörung hinzukommen, und zwar noch eine ganze Menge. Und schließlich Psychopharmaka zur Behandlung bei Alkoholabhängigkeit. Und hier ist es ein bisschen ähnlich wie bei den Antidementiva. Das ist eine gemischte, also eine sogenannte heterogene Gruppe an Medikamenten, die bei verschiedenen Begleiterkrankungen, die bei der Alkoholabhängigkeit auftreten können oder bei deren Entzug und eben solche, die den Entzug an sich unterstützen. Aber dazu gleich noch mehr. Fangen wir also mit den Antidepressiva an oder dem Antidepressivum. Die Wirkweise von Antidepressiva, so viel sei vielleicht zu Beginn gesagt, ist nicht gesichert. Das heißt, man weiß nicht wirklich genau, wie diese Medikamente wirken. Man hat eine Idee und die Idee ist, dass ein Antidepressivum, je nachdem, wie es gekennzeichnet ist, die Wiederaufnahme von Neurotransmittern, von Botenstoffen hemmt. Zur Erklärung vielleicht, wenn ein Reiz von A nach B geleitet wird, dann weißt du vielleicht, das Gehirn ist sehr flexibel, das heißt, es kann sich auf verschiedene Arten und Weisen verbinden, beziehungsweise die Zellen können sich auf verschiedene Arten und Weisen verbinden, das nennt man Neuroplastizität. Und diese Zellen, die haben kleine Ärmchen und mit diesen Ärmchen docken sie an den Ärmchen der anderen Zellen an. Und am Ende dieser Arme oder dieser Axone befinden sich sogenannte Synapsen. Das sind so kleine Endköpfchen. Und die beiden Synapsen der beiden verschiedenen Nervenzellen, die berühren sich aber nicht. Das heißt, wenn über den Nervenstrang jetzt ein Signal kommt, weil irgendein Denkvorgang vonstatten geht, dann stoppt dieses Signal genau am Ende dieses Axons, dieser Synapse, und muss jetzt irgendwie diesen synaptischen Spalt, also diesen ganz schmalen, mikrometerschmalen Spalt zu der anderen andockenden Synapse überbrücken. Und das wird mit sogenannten Botenstoffen gemacht. Das heißt, Botenstoffe sorgen also dafür, dass Reize übertragen werden. Und wenn diese Botenstoffe ihre Arbeit getan haben, dann gehen sie wieder dahin zurück, wo sie herkommen, nämlich in die ursprüngliche Synapse. Sie werden also wieder aufgenommen. Und wenn dann der nächste Reiz kommt, dann wird wieder ein Botenstoff ausgeschüttet. Der dockt sich dann an der gegenüberliegenden Zelle oder Synapse an, sagt, hier kommt ein Reiz und so sieht der Reiz aus. Und wenn er seine Aufgabe erfüllt hat, dann wird er wieder zurückgezogen. Und einer dieser Botenstoffe heißt Serotonin, ein anderer heißt Noradrenalin. Und das sind zwei wichtige Botenstoffe bei der Reizübertragung im Gehirn. Es gibt noch viele andere Botenstoffe. Du kennst sicherlich das Dopamin, das macht aber wieder was anderes. Und so hat man sich überlegt, wirken oder könnte es doch sein, dass die Antidepressiva so wirken, dass sie diese Botenstoffe nicht so schnell wieder zurückziehen. Das heißt, die bewirken, dass dieser Botenstoff länger in diesem synaptischen Spalt bleibt, also länger wirken kann, bevor er dann wieder zurückgeholt wird. Und deshalb nennt man die Antidepressiva zum Beispiel selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer oder Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Das ist die englische Version und deshalb SSRI. Aber nochmal, diese These ist noch nicht bewiesen. Sie ist noch nicht gezeigt worden. Das ist auch relativ schwierig. Man hat vielmehr festgestellt, dass es depressive Menschen gibt, die einen sehr hohen Serotoninhaushalt haben, also sehr viel Serotonin haben, und solche, die sehr wenig haben. Also so ganz ist das noch nicht ausgereift. Nichtsdestotrotz allerdings wirken diese Medikamente. Man ist sich nur noch nicht ganz so einig und sicher, warum sie wirken. Und trotzdem nennt man sie selektive Serotonin oder auch selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer oder auch beides, nämlich duale Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Das also nur zur Geschichte. Und diese moderneren SSRI oder SNRI oder SSNRI, also die selektiven Serotonin, Noradrenalin oder Serotonin und Noradrenalin Wiederaufnahmehemmer, die werden eben heute größtenteils verwendet. Es gibt aber auch noch die sogenannten Tri- oder auch tetrazyklischen Antidepressiva. Also beide gibt's. Die haben allerdings beide auch eine sehr breite Wirkung und auch eine Vielzahl an Nebenwirkungen. Also die moderneren Antidepressiva schlagen oft auch schneller an, nach 2 bis 3 Wochen. Oftmals sind es dann 5 bis 6 Wochen bei den älteren Medikamentengruppen. Und sie schlagen auch ein Stück besser an. Also man testet da ja immer wieder neu. Aber wie gesagt, diese Wiederaufnahmetheorie, die ist noch nicht so ganz schlüssig. Und wann setzt man Antidepressiva ein? Ich habe schon gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Das eine ist natürlich die Depression, aber es wird auch bei Angsterkrankungen eingesetzt, bei Zwangsstörungen, bei posttraumatischen Belastungsstörungen, bei Einschlafstörungen beispielsweise oder auch bei Entzugssyndromen und bei chronischen Schmerzzuständen können diese Mittel helfen, beispielsweise den Schmerz besser zu ertragen, oder es gibt speziell für Alkoholentzug zugelassene Antidepressiva, die eben für diese depressive Entzugsstimmung entsprechend eine Wirkung haben, die sie abdämpfen können. Das Einsetzen der Wirkung, habe ich eben schon gesagt, kann bis zu 6 Wochen dauern. Bei den neueren geht es durchaus schneller. Und durch die Wiedergewinnung des Antriebs ist besonders beim Einsetzen der Wirkung, also so in den ersten Wochen, auf eine erhöhte Suizidgefahr zu achten. Das ist in der Tat ein großes Problem und hat schon auch durchaus Todesopfer gefordert, dass eben diese Medikamente zunächst mal genau das tun, was sie nicht tun sollen, nämlich die Wirkung verschlimmern. Und man erklärt es wiederum damit, dass eben zu Beginn der Antrieb eher gesteigert wird und die Stimmung noch schlecht ist und somit der Antrieb für den Suizid schon vorhanden ist. Das ist aber auch nur eine Erklärung, warum das so ist. Genauso sagt man, Antidepressiva bewirken keine Abhängigkeit und Toleranzentwicklung, sondern sie bewirken Absetzphänomene. Das ist durchaus auch so als Marketing-Sprech etwas zu bewerten. Antidepressiva wie auch Antipsychotika. Eigentlich nahezu alle Medikamente, die eine psychische Wirkung haben, sollten immer fraktioniert abgesetzt werden. Müssen nicht, aber sollten. Es gibt aber welche, die müssen. Und das sind die Benzodiazepine und die Barbiturate. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Das nur ganz wichtig. Ansonsten ist es aber sinnvoll oder immer sinnvoll, die entsprechenden Medikamente Stück für Stück abzusetzen. Also erst eine ganze, dann eine Dreiviertel, dann eine halbe und so weiter. Aber das ist gar nicht dein Ding, sondern das ist dann das Ding des Arztes, der die Medikamente verschreibt. Also das ist dann seine Verantwortung und die muss er dann natürlich auch mit seinem Patienten und seiner Patientin besprechen. Aber die Nebenwirkungen solltest du kennen, eben in den ersten 6 Wochen. Es gibt noch andere Nebenwirkungen und Nebenwirkungen haben immer den Nachteil natürlich, dass Menschen beginnen, weniger davon zu nehmen oder sie ganz wegzulassen, weil bestenfalls ja bei Antidepressiva die Depressionen auch zurückgehen und man sagt, gut, jetzt ist es ja soweit und jetzt merke ich aber, die Nebenwirkungen nehmen zu und dann lasse ich es einfach weg. Und das ist ein großes Problem, denn gerade bei Psychotikern kommen dann oftmals, wenn die Medikation noch nicht lange genug genommen wurde, entsprechend auch die Psychosen wieder durch. Und dann verliert der Mensch oft auch seinen Realitätsbezug und denkt auch nicht mal an die Medikamente. Ein Antidepressivum und auch andere psychoaktive Medikamente, also andere Psychopharmaka, werden nicht als Dauermedikation bestenfalls gegeben. Manchmal muss das so sein, weil eben Menschen dauerhaft depressiv oder dauerhaft psychotisch sind. Aber in der Regel sollen sie eigentlich helfen, dass der Mensch mit der so veränderten Denkstruktur, die eben durch diese Medikamente hervorgerufen wird, er lernt, sozusagen antidepressiv zu denken, und dann kann nach einer gewissen Zeit eben das Antidepressivum auch wieder abgesetzt werden. Also nachdem die Depression, das eigentliche Symptom, verschwunden ist, kann dann Stück für Stück nach einer gewissen Zeit das auch wieder abgesetzt werden, um zu schauen, ob eben das Antidepressivum das bewirkt hat, was es bewirken soll, eben, dass die Depressionen verschwunden sind und dass der Mensch mit Hilfe, mit Unterstützung dieses Medikamentes gelernt hat, eben auch nicht depressiv zu denken. Denn oftmals ist das ja durchaus eine Störung der Gedanken, weil man immer wieder auf Gedanken kommt, die einen niederdrücken. Weitere Nebenwirkungen, also sexuelle Störung, vor allem der Libido, also man hat keine Lust auf Sex, auch mit dem Partner, den man liebt, nicht. Die Mundtrockenheit, das kann durchaus auch eine Nebenwirkung sein, die sehr stört. Schwitzen ist eine häufige Nebenwirkung, die auch dazu führen kann, dass Menschen sagen, nee, ich nehme das nicht mehr. Herzrasen, Verstopfung, Stören beim Wasserlassen, also diese ganzen vegetativen Funktionen auch. Es können Sehstörungen auftreten, ein niedriger Blutdruck oder auch Übelkeit und Erbrechen. Wobei viele dieser Nebenwirkungen sich tatsächlich, wenn man eingestellt ist, also das Medikament langsam angesetzt hat, dann entsprechend auch verschwinden, weil der Körper natürlich auch durchaus intelligent genug ist, sich daran zu halten, zu schauen, was muss ich tun, dass ich wieder normal funktioniere, denn natürlich so ein Medikament beeinflusst nicht nur den Geist, sondern auch den Körper, das ist klar. Kommen wir zu den Stimmungsstabilisierern. Bei den Stimmungsstabilisierern steht das Lithium häufig an erster Stelle. Das wird bei der euphorischen, manischen Phase gegeben. In dem entsprechenden Kapitel wirst du noch lernen, dass es auch eine dysphorische, manische Phase gibt. Wird aber beispielsweise auch bei bipolaren Störungen gegeben, eben um diesen Wechsel von depressiv zu manisch etwas zu dämpfen. Es muss beim Lithium eine regelmäßige Blutwertkontrolle gemacht werden. Es gibt also einen bestimmten Bereich, in dem dieses Medikament im Blut anzutreffen sein muss, dass es wirkt, und einen, über den es nicht gehen darf, weil es sonst toxisch wirkt, also starke Nebenwirkungen haben kann. Und deshalb muss man hier regelmäßig entsprechend Blut abnehmen und muss den Blutspiegel dieses Medikaments testen. Als Nebenwirkungen kann Zittern, Durst, Gewichtszunahme. Das ist im Übrigen auch eine Nebenwirkung, die den Menschen oft dazu bringt, das Medikament abzusetzen. Gerade in unserer Gesellschaft ist das natürlich die Gewichtszunahme nicht das Gewünschte. Übelkeit, es können Nierenfunktionseinschränkungen auftauchen. Das ist bei nicht wenigen Medikamenten so, bei dem aber auch, und auch Schilddrüsenveränderungen. Und deshalb ist bei Lithium immer der Bluttest regelmäßig notwendig. Es gibt die Valproinsäure, die wird bei der dysphorischen und bei der euphorischen Manie gegeben. Auch hier können Zittern, Übelkeit, eine leichte Sedierung eintreten und auch Gewichtszunahme. Und es gibt das Carbamazepin, und das wird eben auch bei einer dysphorischen Manie oder auch bei einer Lithiumunverträglichkeit eingegeben. Also Lithium ist oftmals so das Mittel der Wahl, aber wenn man das nicht verträgt, dann kann man eben auch beispielsweise Carbamazepin einsetzen. Und hier auch ähnliche Nebenwirkungen wie der Schwindel, es können Allergien auftreten oder auch Blutbildveränderungen. Prinzipiell muss man natürlich diese Medikamentennahme immer auch mal ärztlich begleiten, aber das, wie gesagt, macht dann entsprechend ja der oder diejenige, die die Medikamente verschreibt. Das ist entweder eine Ärztin, die auch dann entsprechend Blutbilder machen und bewerten kann, oder die Patientin, der Patient muss dann eben öfter einmal zum Arzt gehen. Denn wir haben es immerhin mit chemischen Substanzen zu tun, die, wie nochmal gesagt, mehr machen als einfach nur den Geist verändern, sondern natürlich ist auch der Körper dadurch beeinträchtigt oder kann verändert werden. Die Neuroleptika oder auch Antipsychotika, wie der Name sagt, bei psychotischen Störungen, das sind meist Störungen, die einen Realitätsverlust haben oder die zumindest eine verschwommene Realität haben, eine Realität, die nicht unbedingt der entspricht, die die meisten anderen Menschen haben. Man hat mindestens mal das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas liegt in der Luft, irgendwas ist nicht so, wie es sein soll, obwohl in Anführungszeichen alles normal ist. Bis hin natürlich zu ganz klaren Wahnstörungen, bei denen ein Mensch bestimmte Dinge glaubt bzw. weiß, die aber definitiv so nicht sind. Also er wird verfolgt beispielsweise, andere sind verliebt in ihn, der Liebeswahn beispielsweise. Und so gibt es verschiedene Wahnstörungen, die den Menschen Dinge glauben lassen, unverrückbar erst einmal, die mit der Realität nicht viel zu tun haben und die auch erstmal im ersten Moment so nicht änderbar sind. Also man kann nicht sagen, schau mal, da verfolgt dich doch niemand. Dann kann es sein, dass der Mensch sagt, ach stimmt, da hast du recht, und 3 Sekunden später, da guck aber der verfolgt mich. Also das ist eine Wahnstörung oder die Schizophrenie, die dann eben auch noch mit beispielsweise Wahrnehmungsstörungen einhergeht. Also man sieht Dinge, die nicht da sind, man hört Dinge, die nicht da sind. Da ist dann das Neuroleptikum für zuständig. Und da gibt es 2 Gruppen, nämlich einmal das Klassische und das Atypische. Und die klassischen teilen sich auch nochmal in 2 Gruppen ein. Also Neuroleptika, das klassische Neuroleptikum, kann man einteilen in eine Gruppe der hochpotenten Neuroleptika und der niederpotenten. Das hat mit etwas Chemischem zu tun, da musst du dich jetzt auch nicht mit auseinandersetzen, aber mit der Wirkweise schon, denn unter den klassischen Neuroleptika, die hochpotenten, die haben eine geringe Sedierung, also die machen nicht müde oder irgendwie bedusselt, um das mal so volksmündlich zu sagen, also Sedierung und auch eine geringe Antriebshemmung. Das heißt, man bleibt motorisch, antriebstechnisch auf dem Stand, aber sie haben eine starke antipsychotische Wirkung. Und die psychotischen Merkmale, das sind eben die wie Dinge sehen, Dinge hören, Warnsymptome und so weiter. Also wenn ein Warn beispielsweise im Vordergrund ist, dann kann das hochpotente klassische Neuroleptikum gegeben werden. An Nebenwirkungen haben sie geringe vegetative Nebenwirkungen, aber starke motorische Nebenwirkungen. Vegetativ ist eben dieses Schwitzen, Zittern, Herz, und motorische Nebenwirkungen sind Extrapyramidalnerven, die für die Motorik zuständig sind. Die sehen pyramidenförmig aus, deshalb hat man die so genannt. Und die bewirken, dass man beispielsweise solche Zungen- und Schlundkrämpfe kriegt. Also die Patienten strecken dann die Zunge raus, obwohl sie es natürlich gar nicht wollen. Sie kriegen Blickkrämpfe, Kiefersperren, sie grimassieren und sie drehen, das nennt man dann Frühdyskinesien, den Kopf weg. Also sie erstarren und können dann tatsächlich so den Kopf nach hinten drehen, oder sie müssen es, obwohl sie es nicht wollen, und sie bekommen das natürlich mit, und das sind unangenehme Nebenwirkungen selbstverständlich. Also das sind diese extrapyramidal motorischen Nebenwirkungen oder auch Störungen von Bewegung und Muskulatur, eben die Zunge rausstrecken, und das sind Spätdyskinesien. Und dann die vegetativen Nebenwirkungen hatte ich schon gesagt, Mundtrockenheit, Abgeschlagenheit, Kreislaufstörung, Schwitzen, und Schwitzen ist auch eine sehr unangenehme Nebenwirkung natürlich, jede Nebenwirkung ist unangenehm. Also das zu den hochpotenten, geringe Sedierung, starke antipsychotische Wirkung, geringe vegetative, starke motorische Nebenwirkungen. Und dann gibt es noch die niederpotenten Neuroleptika, die haben eine starke Sedierung und Antriebshemmung, also anders als die hochpotenten, und eine geringe antipsychotische Wirkung. Es gibt also auch beispielsweise Schizophrenien, die sehr mit Bewegung zu tun haben, mit psychomotorischer. Also da wird ständig gelaufen, ständig bewegt oder auch in seltsamen Stellungen verharrt und so weiter. Also da sind dann diese niederpotenten Neuroleptika geeignet, weil die den Antrieb dann eher hemmen. Die Nebenwirkungen wiederum sind auch umgekehrt, sind starke vegetative und geringe motorische Nebenwirkungen. Und es gibt die atypischen Neuroleptika, und die haben eine starke antipsychotische Wirkung, die haben einen positiven Einfluss auf Rückzugssymptome, also beispielsweise Antriebsmangel, Konzentrationsstörung, die Menschen ziehen sich dann zurück in ihr Zimmer, isolieren sich sozial, und da haben die atypischen Neuroleptika eine gute Wirkung drauf. Der Nachteil oder die Nebenwirkung, das ist eine starke Gewichtszunahme, und die führt oft zum Absetzen seitens des Patienten, das hatte ich auch schon erlebt. Und dann ist der Patient aber auch nicht mehr zugänglich, weil er dann eben wieder diese psychotische Wirkung rauskommt und die Medikamente gar nicht mehr die Rolle spielen. Und nochmal, bei einer Psychose ist es nicht so, man glaubt oder man sieht, es ist etwas und weiß, es ist aber nicht so. Also es gibt ja manchmal auch, dass man wegen Übermüdung Dinge sieht und dann aber weiß, ich bin jetzt müde und muss jetzt ins Bett. Deshalb sehe ich komische Sachen, vielleicht andere Farben oder es verschwimmt alles ein bisschen. Sondern bei psychotischen Wirkungen ist es eben genau andersrum. Da sieht man Dinge oder erlebt Dinge und man ist auch der festen Überzeugung, dass die real sind. Das erste Neuroleptikum, das es gab, das war das Chlorpromazin. Und als klassisches Neuroleptikum ist vielleicht das Haloperidol oder das Bernperidol zu nennen. Als atypisches das Risperidon oder das Amisulprid. Das sind alles Namen, die in der Klinik eingesetzt werden. Die musst du nicht unbedingt wissen, aber du solltest den einen oder anderen kennen, denn wie gesagt, du wirst natürlich unter Umständen in deiner Praxis dann damit konfrontiert, wenn Menschen vielleicht nach einer Depression eine entsprechende Medikation bei einem Facharzt, bei einer Fachärztin eingegangen sind und dann aber zu dir zurückkommen und eben die Psychotherapie bei dir absolvieren möchten. Das dürfen sie dann auch, wenn du sie vorher eben dieser Klinik zuführst. Und als Rückfallprophylaxe sagt man 1 bis 5 Jahre nach Gabe oder nach Erkrankung, je nach Dauer der Erkrankung eben auch und auch der Häufigkeit der Intervalle, denn psychotische Störungen, aber auch Depressionen, Manien können einmal auftreten, sie können aber auch mehrmals auftreten, also mehrmals im Leben. Das heißt, sie treten auf, gehen ein halbes Jahr, dann ist vielleicht 2, 3 Jahre Ruhe oder auch nur 2 Monate und dann kommt eben ein Rezidiv, also eine Neuerkrankung. Und absetzen soll man sie eben frühestens nach 1 Jahr Symptomfreiheit und das natürlich dann ausschleichend, wie ja schon auch gesagt. Schauen wir uns die Schlaf- und Beruhigungsmittel an. Da gibt es einmal die Benzodiazepine, das sind Beruhigungsmittel. Ein Relaxantium, etwas, was dich relaxt, um den Namen, den Begriff mal aufzugreifen, was dich entspannt. Und Benzodiazepine machen sehr schnell abhängig, nämlich nach 6 Wochen führen die zur Abhängigkeit, werden bei Angst und Spannungen gegeben, denn sie haben eben jene angst- und spannungslösende Eigenschaften. Und das auf psychischer und körperlicher Ebene. Das Problem bei diesen Medikamenten ist wirklich dieser schwere Entzug und sie müssen fraktioniert, also Stück für Stück entzogen werden. Das ist Pflicht, denn ansonsten kann es tatsächlich zu körperlichen Schwierigkeiten bis hin zu Atemdepression und Tod kommen. Also das ist ganz wichtig. Sollte also ein Patient zu dir mal sagen, ach, was geht's mir gut, ich setze die Dinger jetzt mal ab, musst du definitiv intervenieren und sagen, das machst du allenfalls. Das machen Sie allenfalls, wenn Sie mit Ihrem Therapeuten gesprochen haben, mit Ihrem Körpertherapeuten, also mit Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin, vorher nicht. Also deshalb ist es auch wichtig, dass du dieses Grundwissen über Medikamente hast. Sie werden relativ häufig immer noch von Hausarztpraxen verschrieben, die dann eben auch nicht mehr kontrollieren, wie geht es weiter. Und wenn Menschen dann eben merken, dass die gut tun und auch merken, ach, mein Arzt verschreibt mir vielleicht keine mehr, dann neigen sie dazu, zum nächsten Arzt zu gehen und der verschreibt sie dann natürlich auch wieder, weil er eben gar nicht weiß, dass sie schon von einem anderen verschrieben wurden, was ja vielleicht mit der elektronischen Patientenakte dann auch diese Gefahr schwindet, denn es ist eine wirkliche Gefahr, Menschen gehen da sehenden Auges in die Sucht und man kann, wenn man sich mit Sucht nicht auskennt, gar nicht ermessen, wie schlimm das ist, süchtig zu sein und vor allem von einem Medikament oder von einer Droge, von einer Substanz nicht mehr wegzukommen. Das weiß man immer erst meistens, wenn es dann zu spät ist. Die zweite Gruppe oder die zweite Medikamentengruppe dieser Schlaf- und Beruhigungsmittelsgruppe sind die Barbiturate und Tranquilizer. Das sind auch angst- und spannungslösende Medikamente, eben auch wieder auf psychischer und körperlicher Ebene und bei höherer Dosierung führen sie zu Schlaf bis hin dann zu Atemdepression. Das macht sie ja dann auch so gefährlich, wenn ein Mensch suizidal ist und sich eben das Leben nehmen will und dann diese Medikamente sammelt. Mit denen klappt das in aller Regel, denn sie können, wie gesagt, auch bei nachlässiger Entzugssymptomatik oder bei einem nachlässigen Entzug zum Tod führen. Und sie führen nach 10 Tagen zur Abhängigkeit, also das geht relativ schnell. Deshalb, diese Medikamente sind mit großer Bedacht einzusetzen. Nicht von dir, aber dann von denen, die es dürfen. Dann kommen wir zu den Medikamenten bei Alkoholentzug. Das sind Medikamente, die zweierlei tun können. Zum einen können diese Medikamente dafür sorgen, dass der Alkoholentzug einfacher wird. Das ist zumindest, will mal sagen, die Theorie dahinter, oder sie können eben auch wieder Begleiterkrankungen oder Begleitstörungen entsprechend mildern oder behandeln, beispielsweise Depressionen. Und es gibt bei all diesen verschiedenen Zuständen auch immer verschiedene Medikamente, bei denen man gemerkt hat, die helfen in der Situation besser als andere aus dieser Gruppe, zum Beispiel Antidepressiva. Schauen wir einmal erst auf die Medikamente gegen Verstimmung. Hier gibt es eben ein Medikament, ein Antidepressivum aus der Gruppe SSRI Und diese Antidepressiva, die speziell eben gegen diese Verstimmungen bei Alkoholentzug entwickelt wurden, beziehungsweise sie wurden nicht deshalb entwickelt, aber man hat festgestellt, die wirken da eben ganz gut, die können dort eingesetzt werden, um eben das zu mildern. Denn Drogen nimmt man ja meist, um Gefühle zu verdrängen, um unangenehme Gefühle zu verdrängen. Und deshalb ist es natürlich durchaus sinnvoll, wenn eben eine zu starke Depression oder depressives Syndrom auftritt bei einem Entzug, dass man das behandelt, sodass das nicht wieder Auslöser der Alkoholeinnahme wird, also des Abbruchs, des Entzugs sozusagen. Psychotische Symptome können während des Entzuges ebenfalls auftreten, das beispielsweise auch während eines Delirs können psychotische Symptome auftreten, die weißen Mäuse, die berühmten, die oft dann aber auch schwarze Käfer sind oder Ameisen oder andere Tierchen, die rumkrabbeln, die man sehen kann. Man kann aber auch andere psychotische Symptome entwickeln, beispielsweise eine Halluzinose. Das ist eine Halluzination, das sind Geräusche, die man hört, bei denen man aber merkt, dass man sie hört, obwohl sie nicht da sind, trotzdem sind sie eben da. Und psychotische Symptome werden unter Umständen mit Antipsychotika behandelt und hier wäre Haloperidol eines, das hier in Frage kommt. Das muss dann aber die Fachärztin entscheiden. Und ebenso können Benzodiazepine bei Angstzuständen entgegengesetzt werden, aber hier nochmal, da hat man dann unter Umständen den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben, denn Benzodiazepine, das sind eben genau die Medikamente, die auch nach wenigen Wochen schwer abhängig machen. Dann gibt es noch Medikamente gegen das Verlangen, das sogenannte Craving, das ist das starke Verlangen nach einer Substanz, die eben psychoaktiv wirkt und oft das Belohnungssystem ja antriggert, sodass wir sie immer wieder haben wollen. Da gibt es einen Wirkstoff, das Acamprosat, und das vermindert das Verlangen. Die häufigen Nebenwirkungen allerdings sind dann auch durchaus massiv, das kann Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Blähung, Juckreiz, Hautausschlag, Libido kann wieder vermindert werden, also Impotenz oder auch Frigidität kann einsetzen. Das ist bei diesen Medikamenten immer etwas schwierig, eben genau die Libido, die bei vielen Medikamenten einfach runtergesetzt wird und die natürlich sehr quälend für diejenigen sind, die eben diese Libido gerne hätten. Libido, also die Lust auf Sexualität, die Lust auf den Partner, die Partnerin gehört ja zum Leben doch schon durchaus dazu. Schlafstörungen und Verwirrtheit können ebenso auftreten. Also das ist schon eine ganze Palette, die auftreten kann. Und die Wirkung an sich ist, zumindest wenn man mit Experten spricht, durchaus umstritten. Also ich hatte schon mit einigen gesprochen, die gesagt haben, dass diese Medikamente für sie nicht in Frage kommen, also sie zu geben, weil eben die Wirkung nicht bei jedem wirklich so garantiert ist, beziehungsweise wirklich so gut ist, dass die Nebenwirkungen in Kauf genommen werden können. Aber das muss entsprechend auch die Expertin und der Experte entscheiden. Und dann gibt es noch einen Wirkstoff, Disulfiram nennt sich der. Der ist zum Beispiel in Antabus drin und der senkt die Alkoholverträglichkeit. Das heißt, wenn man diesen Wirkstoff nimmt und Alkohol trinkt, kommt es zu Vergiftungserscheinungen und es wird einem einfach speiübel. Es kann unbeaufsichtigt allerdings zu schweren Komplikationen führen und Nebenwirkungen können eben diese ständige Müdigkeit auch wieder sein oder auch eine ständige Übelkeit. Es wird deshalb auch für die stationäre Aufnahme überhaupt von vielen nur gesehen, weil eben zu viel passieren kann. Es können vegetative Symptome auftreten, die dann eben beispielsweise auch zu gesundheitsschädlichen Zuständen führen können, wenn das eben zu Hause genommen wird, ohne dass ein Arzt oder eine Ärztin dabei ist. Schauen wir uns nochmal die Antidementiva an und auch die Psychostimulantien. Zu den Antidementiva mit gering belegter Wirkung zählen zum Beispiel die Acetylcholinesterase-Inhibitoren. Das ist ein Enzym, das Neurotransmitter abbaut. Und diese Acetylcholinesterase-Inhibitoren, die sollen die Demenz etwas rauszögern. Ich hatte auch hier schon mit Fachleuten, auch mit Pharmakologen gesprochen. Tatsächlich gibt es Fälle, da kann man sagen, das hat das ein paar Wochen oder ein paar Monate rausgezögert, aber es ist nicht so, dass, und das wäre ja der Sinn eines solchen Medikamentes, dann der demente Zustand gestoppt wird, sagen wir mal, oder tatsächlich so weit rausgezögert wird, dass man sagen kann, da sind noch 10 Jahre irgendwie, bis sich das langsam fortentwickelt. Sowas gibt es eben noch nicht. Dann gibt es noch Medikamente, deren Wirkung auf die Demenz wissenschaftlich bisher nicht zu beweisen war. Und diese Präparate firmieren unter dem Begriff Nootropika. Und da gibt's zum Beispiel, wer die Vorabendwerbung gerne mal sieht, das Ginkgo-Extrakt gegen das demenzielle Syndrom, so wird es dann immer angeboten. Anders darf man es natürlich auch nicht anbieten, denn gegen die Demenz an sich hilft es nicht, zumindest ist das nicht bewiesen und sollte auch beispielsweise als Selbstmedikation nicht genommen werden, sondern bei Demenz, das werden wir in einem anderen Kapitel erfahren, kann man durchaus Dinge tun, die dem dementen Menschen das Leben leichter machen und die eine Demenz nicht stoppen, aber die unter Umständen die kognitiven Fähigkeiten längstmöglich aufrechterhalten können. Als nächstes dann noch die Psychostimulantien und hier werden alle psychisch anregenden und vorwiegend antriebssteigernden Pharmaka zusammengefasst. Kokain gehörte früher dazu und das wurde auch als Medikament genommen gegen viele Erkrankungen, aber Kokain, das weiß man heute auch, ist sehr suchtmachend. Gut, wenn es danach ginge, müsste man viele andere Medikamente auch verbieten, aber nochmal, man muss natürlich immer schauen, was ist der Nutzen, was sind die Kosten und wenn das ausgewogen ist oder wenn auch der Nutzen im Moment höher ist, als es die Kosten vielleicht später werden, dann geht man eben dieses Risiko ein. Kokain zum Beispiel ist heute natürlich auf einer ganz anderen Ebene erhältlich und deshalb als Medikament quasi auch kommt es nicht mehr in Frage. Es ist heute eine Droge, mit der viel Kriminalität verbunden ist und bei der man ja immer wieder überlegt, soll man wie auch andere Drogen sie nicht auch wieder freigeben, aber das ist sicherlich auch eine schwierige Entscheidung. Also soweit zu den Psychopharmaka, die es auf dem Markt so gibt.